Berlin Bubble.
Die Berlin Bubble in dieser Woche zum Gott, so schwierig ist das doch nicht mit diesen Wörtern. Die Berlin Bubble in dieser Woche zum bedingungslosen Grundeinkommen. Mein Name ist Egon Huschitt.
Hallo zusammen, ich bin Stefan Mauer.
Moin, ich bin Matthias Banners.
Der Verein Mein Grundeinkommen will mit Unterstützung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und dem Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern jetzt eine Studie starten zum bedingungslosen Grundeinkommen. 120 Menschen sollen 3 Jahre lang jeden Monat 1.200 Euro erhalten. Stefan, was würdest du mit dem Geld machen?
Ja, ich glaube, ich bin jetzt nicht so die Top-Zielgruppe für ein Grundeinkommen. Das würde ja jetzt nicht plötzlich mein verfügbares Einkommen verdoppeln. Deswegen, ich denke mal, ich würde wahrscheinlich mir irgendwelche, also entweder würde ich meine Arbeitszeit ein bisschen reduzieren, damit ich etwas mehr Zeit für eigene Projekte habe, oder ich würde mir tatsächlich irgendwen suchen, den ich für bedürftiger halte als mich selber, und schauen, ob ich das Geld irgendwo sinnvoll investieren oder spenden kann, in, ja, in irgendwas Gemeinnützigeres.
Rund 800.000 Menschen haben sich bereits beworben. Matthias, hast du dich beworben?
Also ich habe eben versucht, mich zu registrieren, aber der Server ist gerade ein bisschen in die Knie gegangen. Deswegen habe ich nur die Newsletter-Bestätigung bekommen, aber noch nicht den Zugang.
Was würdest du mit dem Geld machen?
Ich würde vermutlich mit dir einen weiteren Podcast zu Politik machen. Irgendwas, was Geld kostet, wo sich wunderbar 1.200 Euro im Monat verbraten lassen.
Ausgezeichnet, das unterstütze ich. Unterstützt ihr eigentlich dieses Projekt? Wie findet ihr das?
Also ich finde das gut. Ich meine, es ist ja auch komplett aus Spendergeldern finanziert. Das heißt, man muss da jetzt auch überhaupt nicht anfangen zu sagen, oh, da wird jetzt irgendwie Geld verschwendet, sondern ich finde das wirklich, also ich finde das gut, dass das mal ausprobiert wird.
Naja, ich finde es interessant. Es ist aus meiner Sicht keine Studie, es ist eine Kampagne für das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, und die ist auch bereits jetzt sehr erfolgreich. Zum einen, wenn ich mir die große Zahl der beteiligten Spender anschaue, aber auch die Zahl von 800.000 Registrierten innerhalb eines Tages. Das BGE ist eigentlich immer ein wunderbares Thema, was auch eine sehr große Community in Deutschland hat und viele Interessierte, die auch sehr rege und aktiv sind.
Aber dass es jetzt wirklich eine Kampagne ist, dem würde ich jetzt schon widersprechen. Also man versucht ja schon auch Dinge rauszufinden in dieser Studie, was das irgendwie für psychologische Effekte hat. Und es gibt eine Kontrollgruppe, die das Geld nicht bekommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich diese Riesenstudie ist, als die das angekündigt wird. Aber da mal ein paar mehr Daten, die vielleicht auch mal einer gewissen empirischen Überprüfung statthalten müssen, zu sammeln, das finde ich jetzt erstmal sinnvoll. Und natürlich wird das gemacht in der Hoffnung, da dann Daten zu sammeln, die pro Grundeinkommen sind. Aber das ist ja noch nicht ausgemachte Sache. Also da sind ja durchaus Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen am Werk, die dann am Ende auch peer-reviewed werden und die nicht einfach nur irgendwas dahin schreiben können, worauf sie gerade Lust haben.
Naja gut, wenn ich mir die Konstruktion der Studie anschaue, auch die hohe Zahl der Beteiligten, das suggeriert, ich bekomme da am Ende irgendwie halt sowas Quantitatives, was auch zufallsausgewählt ist, was dann irgendwie halt passt am Ende, was wissenschaftlich ist. Aber am Ende ist es doch irgendwie eine qualitative Studie. Und wie gesagt, alle, die sich registrieren, die haben natürlich auch ein Interesse an dem Thema BGE. Gut, davon kann eigentlich von Zufallsauswahl keine Rede sein, auch wenn irgendwie halt die beteiligten Institute natürlich irgendwie halt darauf beharren, dass nachher die Beteiligten auch entsprechend der Repräsentation in der Bevölkerung ausgewählt werden. Also da sehe ich einiges an Widersprüchen.
Ja, also die fragen ja schon ab, wenn du dich da registrierst, in welchem Einkommensbracket du bist, ob du das BGE befürwortest oder nicht, ob du das irgendwie für sinnvoll hältst, ob du, was du mit dem Geld machen würdest, wird, glaube ich, nicht abgefragt. Aber es werden auf jeden Fall so ein paar Grunddinge schon abgefragt. Und es soll ja dann durchaus versucht werden, dass man die Leute tatsächlich so einteilt anhand dieser Vorabbefragung, dass sie eben einigermaßen repräsentativ ausgewählt werden. Natürlich sind 120 Leute am Ende, die das erhalten. Da kann man schwer ein wirklich repräsentatives Panel draus bauen. aber es soll halt schon, also das ist ja schon auch der Anspruch, dass man sich dem möglichst weit annähert. Ich meine, du hast recht, es wird jetzt keine rein quantitative Studie werden können wegen dieses schmalen Panels, aber zumindest ist das die größte Studie dieser Art, die wir in Deutschland und laut DIW sogar in einem Industrieland überhaupt jemals hatten.
Dazu haben wir auch mit Professor Jürgen Schupp gesprochen. Er ist Wissenschaftler und Senior Research Fellow in der forschungsbasierten Infrastruktureinrichtung Sozioökonomisches Panel am DIW in Berlin.
Dieses Pilotprojekt Grundeinkommen ist weltweit nahezu einzigartig und das erste mit diesen Merkmalen in entwickelten Industrie- und Wohlfahrtsstaaten. Was planen wir also genau? Wir protokollieren 3 Jahre lang zentrale Stationen im Lebenslauf von Personen, die ein Grundeinkommen in Höhe von 1200 Euro pro Monat erhalten werden. Ob nun die vielfältigen beobachtbaren Verhaltensänderungen wirklich ausschließlich der Wirkung der Grundeinkommensgewährung zugeschrieben werden können oder vielleicht anderen Umständen, werden wir dadurch prüfen, dass wir die Gruppe der Grundeinkommensbeziehenden stets mit einer anderen Gruppe an Studienteilnehmenden vergleichen werden. Beide Gruppen werden so ausgewählt werden, dass sie sehr, sehr ähnlich sind und sich im Idealfall ausschließlich durch den erhaltenen oder eben nicht erhaltenen Bezug von Geldleistungen unterscheiden. Die zentrale methodische Nebenbedingung für das beschriebene Design ist, dass die Auswahl, ob eine Person Grundeinkommen erhält oder nicht, per Zufall erfolgen wird und dass wir eine Erstbefragung potenzieller Studienteilnehmenden bereits vor dieser Einteilung und auch Auszahlung von Grundeinkommen durchführen werden.
Na, das klingt zumindest doch nach einem relativ wissenschaftlichen Ansatz, wie ich finde. Die Frage ist tatsächlich 120 Teilnehmer, wie viel Erkenntnis wird man daraus gewinnen? Aber bisher haben wir sehr wenig Erkenntnisse daraus gewonnen. Deswegen finde ich das zunächst mal einen ganz guten ersten Schritt. Wenn wir uns mal kurz auf die Zahlen konzentrieren, laut einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft sind 46% der Deutschen für ein Grundeinkommen. Die Mehrheit will dies jedoch an Bedingungen knüpfen. 42% der Befürworter, also etwas weniger als jeder Zweite, ist der Ansicht, dass Zuwanderer mindestens erst ein Jahr gearbeitet haben und Steuern bezahlt haben sollten, bevor sie Anspruch auf ein Grundeinkommen erhalten sollen. Ist das nicht ein bisschen gehässig?
Ja, es war ein bisschen witzig, dass, weil ja eigentlich der Begriff immer ist, bedingungsloses Grundeinkommen, und dass das dann an Bedingungen geknüpft werden soll. Übrigens wichtig noch zu erwähnen, die Studie, die du gerade zitiert hast, die ist vom IW, also nicht vom DIW, die klingen sehr ähnlich, sind aber zwei unterschiedliche Institute.
Hoppla.
Genau, um da mal kurz reinzugrätschen, das IW, das Institut der deutschen Wirtschaft, ist arbeitgebernah, also und auch entsprechend von der Arbeitgeberseite finanziert.
Genau, und das DIW wird generell eher als, ja, ich sag mal, eher links, also zumindest weiter links als das IW positioniert. Genau, macht es nicht unbedingt einfacher, da durchzusteigen, aber so sind die Verhältnisse. Und ja, also es ist natürlich verständlich, dass da jemand sagt, wir schaffen sonst Anreize, dass man nach Deutschland kommt, gerade wenn man irgendwie, wenn man sagt, man möchte eigentlich nichts zu einer Gesellschaft beitragen. Und da sind wir aber auch schon wieder mittendrin in der Debatte, die ja eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen seit Anfang an begleitet, nämlich, dass die Kritiker sagen, und das ist ja auch irgendwie so instinktiv, liegt das ja auch sehr nahe, dass die sagen, naja, dann arbeitet halt keiner mehr oder wir müssen dann ganz, ganz viele Leute mitschleppen, weil die sagen, die 1200 Euro oder was es am Ende ist, das reicht mir, ich habe keine Lust mehr zu arbeiten, ich lasse mich jetzt von der Gesellschaft bezahlen. Das ist ja genau der instinktive Widerstand. Aber gerade deswegen finde ich das ja auch ganz spannend, mal wirklich von mir aus auch qualitativ zu untersuchen, was passiert mit einer größeren Menge Menschen, wenn sie eben diese 1200 Euro kriegen. Und die Befürworter sehen da ja durchaus auch einige sehr positive Effekte, die dann passieren könnten.
Na gut, und ich denke, dieser Punkt bedingungslos ist wirklich zentral, weil wir haben ja mit dem Hartz-IV-System schon ein Stück, zumindest irgendwie halt sowas Ähnliches, wie ein Grundeinkommen, zumindest irgendwie halt für all die, die auch irgendwie halt vom Arbeitsamt quasi nicht mehr konfrontiert werden. Also ich korrigiere mich nicht mit Hartz IV, sondern eher mit der Grundsicherung. Die sind nämlich dann irgendwie halt raus aus der Arbeitsmarktpolitik.
Aber auch das ist ja an Bedingungen geknüpft und ist tatsächlich, deckt so ein Minimum dessen ab, was man zum Leben braucht. Ich glaube nicht, dass man es wirklich vergleichen kann. Ich würde aber noch ganz kurz einen neuen Punkt einbringen wollen. Nämlich, glaubt ihr, dass tatsächlich Leute, sobald sie ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, mit dem Arbeiten aufhören würden?
Also es wird sicherlich einige geben, wie das ja auch. Also jede Sozialleistung wird ja auch Menschen haben, die sie in den Augen derer, die sie sich ausgedacht haben, missbrauchen. Auch das ist ja eine Interpretationssache, was jetzt Missbrauch ist. Aber natürlich wird es auch Menschen geben, die sagen, ja, ist doch super, ich höre auf zu arbeiten, ich lege mich jetzt den Rest meines Lebens einfach hin und lasse mir meine 1200 Euro oder was es auch immer ist, auszahlen. Und die Frage ist aber auch da, also wie groß ist da der Anteil? Und jetzt haben wir immerhin mal ein Experiment, das geht jetzt nicht bis ans Ende des Lebens, aber immerhin über 3 Jahre. Und das ist ja schon ganz spannend zu sehen, dann in so einer Untersuchung mal, sind das wirklich nur so wenige, wie die Befürworter annehmen, oder ist es vielleicht doch die Hälfte oder so?
Also was mich dabei tatsächlich sehr interessiert, ist, wie ist es mit Jobs, die möglicherweise nicht so gerne gemacht werden, aber halt gemacht werden müssen. Würde durch das bedingungslose Grundeinkommen zum Beispiel der Stundenlohn einer Putzfrau ansteigen?
Naja gut, es gab dazu gestern eine Grafik in dem Morning Briefing von Gabor Steingart, ich glaube auch vom Institut der Deutschen Wirtschaft, und da war der Anteil gerade irgendwie halt bei diesen Jobs besonders hoch, was natürlich auch verständlich
ist. Wir sind nicht überrascht.
Wie gesagt, am Ende müssen diese Jobs natürlich trotzdem getan werden, und gut, vielleicht müsstest du und alle anderen Arbeitgeber in diesem Bereich dann einfach bereit sein, ein höheres Entgelt anzubieten.
Absolut, das glaube ich nämlich auch, dass es tatsächlich so sein wird, dass bestimmte Dinge teurer werden, was ich jetzt per se nicht so rasend dramatisch finde auf den ersten Blick. Die Frage ist aber tatsächlich auch, wie finanziert man eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen mittelfristig?
Ja, ich meine, das sind ja dann wirklich die spannenden Fragen, so die makroökonomischen Fragen, die ja in dieser Studie auch gar nicht untersucht werden können. Dafür ist die Gruppe ja nun wirklich viel, viel zu klein. Aber also einmal die Frage, werden da bestimmte Jobs besser bezahlt werden? Also das, ob die wirklich besser bezahlt werden, wird man nicht feststellen können. Man wird vielleicht feststellen können, ob vermehrt Leute Jobs verlassen, die eben als nicht so attraktiv gelten. Und natürlich wäre dann jetzt als Ökonom, würde man jetzt annehmen, natürlich, wenn das Angebot sinkt an Menschen, die eine bestimmte Arbeit machen, dann muss auf der anderen Seite eben der Preis steigen dafür. Und dann finden sich auch wieder genug Leute.
Bei der Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens, da hat ja die FDP mit ihrem Konzept liberales Bürgergeld vor einigen Jahren auch einen Vorschlag in die Debatte eingebracht, und der war eigentlich recht simpel. Alle vorhandenen Sozialleistungen werden durch dieses liberale Bürgergeld ersetzt, und dadurch hat man natürlich auch einen gewissen Selbstfinanzierungseffekt, wie gesagt, weil irgendwie einfach andere Leistungen wegfallen, die vom Staat erbracht werden, und weil natürlich auch Bürokratie wegfällt.
Ganz genau. Also der große Streitpunkt bei sowas wird werden, was machen wir mit den Leuten, die in Rente sind? Also wenn wir wirklich so weit wären, dass wir sagen, wir diskutieren über die Einführung eines universellen bedingungslosen Grundeinkommens, weil dann, wenn wir sagen würden, wir lenken das Geld, was jetzt im Rentensystem ist, um auf sowas, dann hätten wir wahrscheinlich sogar genug schon. Ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr viel Geld, was da ja drin steht. Aber dadurch würden natürlich Menschen, die ihr Leben lang ein hohes Einkommen hatten und in die Rentenkasse einbezahlt haben, denen würden extrem hoher Anteil ihrer Bezüge weggenommen. Und der Knackpunkt ist also gar nicht so sehr, können wir das grundsätzlich finanzieren, sondern es würde eine sehr, sehr lange Übergangszeit geben, in denen Rentnerinnen und Rentner oder zumindest ein Teil der Rentnerinnen und Rentner höhere Ansprüche hätten als das BGE. Und die Frage wäre halt, was passiert mit denen?
Andere Vorschläge gingen in Richtung einer Anhebung der Mehrwertsteuer. Und das ist aus meiner Sicht auch sehr problematisch, weil das natürlich genau die Bezieher geringerer Einkommen besonders hart treffen würde.
Genau. Ich meine, das hätte dann auf der anderen Seite den Vorteil, dass sich da kaum jemand dieser Steuer entziehen könnte. Es sei denn, natürlich irgendwelche Dinge werden schwarz verkauft. Aber es müsste halt jeder seinen Beitrag zahlen. Und wer mehr konsumiert, zahlt natürlich auch mehr davon. Aber genau wie du sagst, das würde natürlich dann die Preise erhöhen von vielen Produkten, die auch benötigt werden von Menschen mit niedrigem Einkommen. Das heißt, das würde so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem bringen. Man bräuchte dann auch wieder ein höheres Grundeinkommen, was dann wieder eine höhere Finanzierung bräuchte. Also da sind wir noch nicht fertig. Und das soll ja in dieser Studie auch gar nicht festgestellt werden. Da geht es ja eher um die psychologischen
Dinge. Aber ein anderer Punkt soll festgestellt werden. Und das erklärt Dr. Susanne Fiedler, Head of Research Group Economic Cognition vom Max-Planck-Institut.
Ein zentraler Teil des Pilotprojekts wird also nicht nur sein, zu schauen, wie sieht es aus mit der Produktivität auf dem Arbeitsmarkt, wie verändern sich das Arbeitsmarktangebot, sondern auch, wie sieht es eigentlich zu Hause aus, wie verändern sich Beziehungen, wie verändern sich Verhalten, wie verändert sich Entscheiden. Denn genau diese Kosten, die hier entstehen, sind genau die Kosten, die in der Debatte ganz häufig ziemlich weit hinten angestellt werden, wenn überhaupt beachtet werden. Indirekte und direkte Kosten sind aber genau das, was wir brauchen, um eine realistische und produktive Gespräch darüber führen zu können, inwiefern ein bedingungsloses Grundeinkommen eine gute Idee ist.
Das ist womöglich auch der Punkt, der dafür sorgt, dass diese BGE-Idee so unglaublich attraktiv ist, weil damit natürlich auch viele Menschen soziale Wünsche, Vorstellungen, Engagement und Ähnliches verknüpfen und verbinden.
Ja, und was ja das Max-Planck-Institut auch annimmt oder zumindest für wahrscheinlich hält, ist, dass in dieser Untersuchung dann rauskommt, dass also viele psychische Krankheiten, für die wir heute viel Geld ausgeben, so Depressionen und so, dass die also weniger stattfinden werden, weil eben die Menschen einen geringeren Existenzdruck oder eine geringere Existenznot erleben. Und das wäre vielleicht wirklich mal interessant, das mal zumindest ein Stück weit quantifizieren zu können.
Wobei man da natürlich auch irgendwie halt ein Argument nochmal erbarmungslos zuschlägt, was irgendwie oft gegen das BGE vorgebracht wird, nämlich dass es insbesondere bei jungen Menschen dafür sorgt, dass da zu wenig Druck und Ansporn ist, in einer bestimmten Lebensphase was aus sich zu machen, weil die Alternative besteht, sich mit dem BGE auf die faule Haut zu legen.
Aber ich glaube tatsächlich, dass auf die faule Haut legen ist dann eine sehr überschaubar große, eine sehr überschaubar luxuriöse faule Haut, auf die man sich legen kann. Insofern glaube ich, dass da durchaus noch die Idee und der Anreiz ist, auch aus monetären Gründen etwas mehr zu tun. Daneben glaube ich eben aber auch, dass Leute eben Jobs haben, die sie gerne machen und sie trotz BGE gerne weitermachen möchten. Ich glaube tatsächlich, was passieren wird, ist, dass unattraktive Jobs insgesamt teurer werden. Und das finde ich am Ende des Tages auch wesentlich fairer, wenn wir auf den Arbeitsmarkt blicken.
Ja, und es ist ja schon auch so, also solche Systeme müssen ja auch so gestrickt werden, dass sie also einen bestimmten Anteil von sogenannten Freeridern aushalten, also von Menschen, die sie dann einfach in Anspruch nehmen, ohne was zurück ins System zu geben. Die große Frage ist halt, wie viele sind das dann tatsächlich? Weil es ist ja schon so, also selbst wenn das jetzt bei 1.500 läge im Monat, es wäre ja durchaus möglich, dann allein, wenn ich zu diesem Einkommen hinzu dann nur noch 1.000 Euro extra verdiene, dann könnte ich mir einen deutlich höheren Lebensstandard leisten. Das heißt, der Sprung ist auch gar nicht so groß. Ich muss ja gar nicht so eine Riesenkarriere machen dann. Aber dass jetzt jemand bereit ist, auf lange Sicht auf diesem Niveau zu bleiben, wenn er es eigentlich so leicht hat, darüber hinaus zu steigen, auch finanziell, ist auch fraglich. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, da gibt es einige, die sagen, ja, das reicht mir und da bleibe ich jetzt bei mein Leben lang. Aber da kommt, denke ich, auch relativ bald bei vielen dann der Punkt, wo sie sagen, ach, guck, eigentlich ist es so leicht, wirklich einen höheren Wohlstand mir zu erarbeiten. Dann versuche ich das doch zumindest mal.
Egon, um auf deinen Punkt nochmal aus wirtschaftlicher Perspektive einzugehen, wenn natürlich gerade im Niedriglohnsektor die Löhne deutlich ansteigen, steigen natürlich auf der anderen Seite auch wieder die Kosten an. Und diese Kosten fallen natürlich auch gerade bei geringer Verdienenden und dem Mittelstand irgendwie viel stärker ins Gewicht als bei allen, die wohlhabender sind. Also
das
steht natürlich auch nicht so für sich.
Das schon, aber ich finde, das macht die Sache am Ende auch ein bisschen fairer. Und deswegen bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie dieses Experiment mein Grundeinkommen ausgehen wird. Liebe Ron, ich danke euch fürs Gespräch.
Danke auch. Wir hören uns nächste Woche.
Vielen Dank. Schönen Tag noch.
Bis dahin.
Das war Berlin Bubble.